Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 118 in der Karwoche. Ja, am Wochenende ist Ostern und trotzdem gibt es heute nochmal einen Foreign Dentist Podcast, wie immer. Die gibt es jetzt am letzten Mittwoch eines jeden Monats. Erstmal in der nächsten Zeit. Ich habe im Augenblick eine Menge zu tun, komme also nicht dazu, dies wöchentlich im Augenblick zu machen. Habe mir gedacht, heute geht es nochmal so um ein paar Dinge, was diese ganze Digitalisierung des Gesundheitswesens anbelangt und dann auch noch ein paar Worte zu den medizinischen Versorgungszentren und beim nächsten Mal, also Ende April, wird dann eine kleine Serie starten zum Thema Praxisübernahme, Praxisabgabe. Sollte ich eine Praxis gründen, also eine Neugründung machen oder wie auch immer, also gerade für jüngere Kolleginnen und Kollegen ein paar Informationen, wo ich denke, dass ich da auch vielleicht 3, 4, 5 Folgen von gestalte. Ja, los geht's mit einer Mitteilung hier aus dem Propagandablatt der Zahnärztlichen Standesorganisation. Das meldet das Bundesgesundheitsministerium, setzt CardLink durch. Die KZBV kritisiert neuen Einlöseweg für das E-Rezept. Also da ist es wohl so, dass es da einen sogenannten CardLink gibt, der jetzt durchgesetzt wurde. Das heißt, es ist also nicht nur mit dieser bisherigen App möglich, nur das Rezept einzulösen, sondern auch mit anderen Apps, die da auf dem Markt sind. Und da steht dann, da dabei jedoch das Sicherheitsniveau abgesenkt wurde, stimmte sie jetzt gegen den Beschluss, also die KZBV, anders als bei den bisherigen Einlösewegen, die hohen Sicherheitsanforderungen durch die Gematik unterliegen, müssen die Apps von Drittanbietern nicht zugelassen werden. Ja, da freut sich nicht nur der Hacker, weil der muss da nicht mehr viel hacken, der kann einfach so eine schicke App auf den Markt bringen, die lädt sich dann irgendjemand, der, leicht anders bemittelt ist, vielleicht nicht die hellste Torte auf der Kerze oder umgekehrt die hellste Kerze auf der Torte. Und schwupp, haben wir ein paar Daten, die wir schon immer gerne haben wollten. So sieht's aus. Und es ist natürlich auch toll, dass es da einfach freigegeben wird. Und dann steht hier in dem Artikel noch, zwar seien die Zahnärztinnen und Zahnärzte nicht direkt vom CardLink-Verfahren betroffen, allerdings könne das E-Rezept-System keine Zweifel an der Sicherheit vertragen. Naja, also inwieweit dieses E-Rezept-System eine gewisse Sicherheit bietet, das konnte man in der Vergangenheit seit Anfang des Jahres sehen. Entweder funktionierte es nicht und es wird nicht lange dauern, bis die ersten Patientendaten dann im Netz zum Verkauf angeboten werden. Und weiter heißt es hier, weder Patientinnen und Patienten noch Apothekerinnen und Apotheker könnten bewerten, ob die eingesetzten Apps sicher und zuverlässig sind, müssten aber jetzt die Verantwortung für die Nutzung übernehmen. Ja, so sieht's aus. Die Verantwortung liegt dann bei Ärzten, Zahnärzten, Apothekern. Selbstverständlich, weil natürlich die Gematik dem zwar zugestimmt hat, aber natürlich keine Verantwortung übernimmt und die Prozesse, die dann stattfinden werden, gegen die Berufskolleginnen und Berufskollegen stattfinden. Und da bin ich schon mal gespannt, um was für Summen es da gehen wird, wenn die ersten Patienten da ihre Verfahren anstreben werden, nachdem die Daten durchs Netz fliegen. Also hier, ich kann es nur immer wieder sagen, wer bei diesem Quatsch mitmacht, selber schuld, und der muss sich dann über Konsequenzen auch nicht wundern, wenn dann vielleicht sogar noch die Praxis in Schieflage gerät und sich die ganze Sache, dass es dort ein Datenleck gab, dann die Praxis in Gefahr kommt. Ja, allerdings muss man sich nicht viel Gedanken machen um diese Daten, was dieses E-Rezept anbelangt, denn Amazon eröffnet jetzt eine Apotheke in Italien. Und Amazon ist zwar schon lange im Gesundheits- und Apothekenbereich aktiv, allerdings machen sie es bisher nur online. Und jetzt kommt also die erste physische Apotheke in Mailand dazu. Und da steht jetzt hier: Ursprünglich gehörte die Filiale zur Kette Pulca Pharma. Diese sei jedoch an eine Aktiengesellschaft verkauft worden, die nun in der Hand von Amazon sein soll. Ja, und dann wird hier auch gefragt, ob denn jetzt dieser Standort ein Drehkreuz für Europa werden soll. Natürlich wird er es werden. Da wird man erste Erfahrungen sammeln, da wird man dann schauen, wie man entsprechend da auch die Apothekenangebote ausweiten kann. Da wird es dann also nicht nur dabei bleiben, dass man da irgendwelche Pflegeprodukte anbietet oder das Einlösen von Arzneien, sondern da werden da noch ganz andere Dinge angeboten werden. Und ich glaube, nach einer kurzen Einführungszeit dieses ja, physischen Ladens von Amazon wird es dann Schlag auf Schlag weitergehen und Amazon, die ja auch in anderen Bereichen schon im Gesundheitsgeschäft tätig sind, wird dann auch diesen Markt umkrempeln, wie sie schon andere Märkte umgekrempelt hat. Und auch hier kann ich nur sagen, ob das jetzt beispielsweise Botox bei Douglas ist oder diese seltsamen Gesundheitsboxen, die Lauterbach da aufstellen will. Es wird, wenn man seine Praxis nicht zukunftsfähig macht, das heißt, ein ganz klares Konzept fährt mit ganz klaren Vorstellungen dessen, was man anbietet, mit ganz klarem Wissen über die Patienten, die zu einem kommen, wird es in der Zukunft schwer und schwerer, beziehungsweise dann irgendwann unmöglich werden, noch eine Zahnarztpraxis wirtschaftlich zu betreiben. Ja, ach so, und das habe ich ja völlig vergessen. Ich hatte es, glaube ich, im letzten Podcast schon angedeutet oder in dem davor, dass ja auch DM jetzt ganz groß einsteigen will als Drogerie in diesen Medizinmarkt, also mit nicht nur Impfungen und Medikamenten, sondern auch Diagnosen, also was diese ganzen Laborgeschichten anbelangt. Also es wird interessant werden in den nächsten Jahren. Wie gesagt, jeder kann da für seine Praxis noch was tun. Irgendwann ist es dann zu spät. Ja, und hier zum Thema Daten, Gesundheitsdaten. Da geht es ja auch schon eine ganze Weile um diesen europäischen Gesundheitsdatenraum. Lauterbach will ja sogar einen Datenaustausch über den Atlantik haben, quasi, dass also solche Firmen wie PFI, ZER und andere da leichter an Patientendaten rankommen. Natürlich alles nur für die Gesundheit und für die Lebensfreude der Menschen in den einzelnen Ländern. Wir kennen es, jedes Menschenleben zählt. Selten so viele Lügen in zwei Sätzen verpackt. Und es gibt jetzt also einen EU-weiten Austausch von Gesundheitsdaten und der soll einfacher werden. Es ist also quasi dieser Austausch, der sichere Austausch der Daten wird im öffentlichen Interesse gefördert. Also ich weiß nicht, wer dieses öffentliche Interesse ist, wer wirklich da Interesse dran hat von Patienten. Den meisten Patienten ist wahrscheinlich überhaupt nicht klar, was da auf sie zukommen wird. Natürlich werden auch hier wieder fast alle mitmachen, ähnlich wie es schon bei der Kampagne Licht am Ende des Tunnels während der Corona-Pandemie war. Und letztlich heißt es dann, jeder ist da quasi ein kleiner Zuträger für diese Daten, die dann von der Pharmaindustrie genutzt werden. Und es sind natürlich immer wieder die gleichen Argumente, die da kommen. Hier steht also beispielsweise, Patienten können dann in den verschiedenen Gesundheitssystemen der EU künftig elektronisch auf ihre persönlichen Gesundheitsdaten zugreifen. Ja, ich frage mich, welcher Patient will denn in den unterschiedlichen Gesundheitssystemen der EU auf seine persönlichen Gesundheitsdaten zugreifen, es sei denn, er geht irgendwo in Spanien mal zum Arzt. Aber wie wahrscheinlich ist dies eigentlich angesichts der 350 Millionen Europäer, die es da gibt, wenn man mal einen Urlaub für 14 Tage oder 3 Wochen fährt? Und inwieweit kann dann dieser Arzt vor Ort entsprechend Deutsch, denn die Gesundheitsdaten, die vom Patienten in Deutschland dort in die Karte eingetragen werden, Die sind natürlich nicht auf Deutsch, sondern die sind natürlich auf Deutsch und nicht irgendwo in Spanisch, Portugiesisch oder in sonst einer Sprache, Französisch beispielsweise abgespeichert. Jetzt könnte man sagen, ja, es gibt Google Translate, künstliche Intelligenz, sie können es übersetzen. Ja, aber die Frage ist dann, wie genau wird es übersetzen? Welchen Sinn macht es eigentlich, wenn jemand Diabetiker ist und dann in Spanien zum Arzt geht? Dann kennt er seine Werte, dann weiß er, was los ist. Ähnlich bei anderen Erkrankungen. Also hier geht es nicht darum, dass irgendwelche Patienten da mal, wenn sie irgendwo zum Arzt gehen wollen, dann ihre Daten präsentieren können. Ja, und dann steht hier ebenso, dass auch aus verschiedenen Ländern können Gesundheitsdaten zu Forschungszwecken weitergegeben werden, zum Beispiel bei Krebs oder seltenen Erkrankungen. Natürlich, das ist der Hauptzweck, dass also Ugur und seine Süße dann an neuen Krebsimpfungen, besonders dann wahrscheinlich auf mRNA-Basis, diese entwickeln können. Und es geht einzig und allein darum, die Industrie mit Daten zu versorgen. Ich muss es einfach immer, immer, immer wiederholen. Ja, und dann außerdem soll es strenge Datenschutzbestimmungen bei der Weitergabe sensibler Daten geben. Diese Datenschutzbestimmungen bei der Weitergabe sensibler Daten sind nicht weiter definiert. Da gibt es also keine Angaben zu. Und dann ist es natürlich noch eine witzige Geschichte. Ich muss hier mal eben schauen. Das hier wurde geschrieben, die Datenweitergabe an Krankenkassen, Versicherungen oder zu Werbezwecken ist untersagt. Untersagt heißt nicht verboten, untersagt heißt, es ist untersagt und wenn man es macht, dann macht man es halt. Und genau das ist der Punkt. Und diese Einigung darauf, dass es also untersagt ist, muss auch erst noch vom Europäischen Parlament gebilligt werden. Und da wissen wir, wie es da aussieht, welche Lobbyisten dort tätig sind. Und man wird also alles tun, um an diese ganz, 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 ganz vielen Daten ranzukommen. Und dafür wird man auch entsprechend viel Kleingeld einsetzen. Und ich darf nur daran erinnern, wie die Verträge für Licht am Ende des Tunnels während der Corona-Pandemie abgeschlossen wurden über SMS von der Vorsitzenden da in Europa. SMS, die quasi entweder nicht mehr existieren oder die nicht freigegeben werden. Da wurden Milliardensummen verhandelt. Und auch hier wird es natürlich ähnlich sein, dass man letztlich sagt, ja, aber es ist doch wichtig, dass beispielsweise eine Bank darüber Bescheid weiß, ob der Kunde denn auch gesund ist. Ja, und der nächste Knaller ist dann der, dass kürzlich im Bundestag im Gesundheitsausschuss sich mit Private Equity im Gesundheitswesen beschäftigt wurde. Und dann gibt es hier die klasse Überschrift in ZM Online: Fachleute plädieren im Bundestag für Stärkung ärztlich getragener MVZ. Ich habe es hier häufig genug gesagt. Der Gesundheitsminister Darsteller hat im Dezember 2022 noch gesagt, er will ein Gesetz gegen diese Investoren getragenen medizinischen Versorgungszentren auf den Weg bringen. Wie gesagt, bis heute ist nichts passiert. Und im Bundestag plädiert man jetzt für die Stärkung ärztlich getragener medizinischer Versorgungszentren. Und selbst wenn man dann gewisse Argumente einbringt, dass Investoren nur an lukrative Standorte gehen, natürlich gehen die nur an lukrative Standorte. Und wenn man heute als Praxisgründer zur Bank geht und sagt, ich möchte irgendwo in Hinterhummelsdorf eine Praxis aufmachen, dann fragt die Bank, ja, Moment mal, wie sieht es denn da aus? Können Sie dann überhaupt Geld verdienen? Das ist nichts anderes und man muss natürlich an Standorte gehen, wo man Geld verdient, sonst braucht man mit seiner Praxis gar nicht erst anzufangen, beziehungsweise wenn man denn zur Bank geht, bekommt man da auch entsprechend keine Kohle von der Bank. Ja? Und jedenfalls gibt es dann hier, ich weiß gar nicht, hier den Ausspruch von, ich muss mal gucken. Ein Professor für Gesundheitsrecht an der Hochschule Aalen hob die Bedeutung der MVZ für die Versorgung in Ergänzung der Einzel- oder Gemeinschaftspraxen hervor. Ich frage mich selber, welche Ergänzung von Einzel- oder Gemeinschaftspraxen braucht es. Und er sagt hier weiter, MVZ erlauben skalierbare Organisationen der ambulanten Versorgung mit einem professionellen Management. Ja, natürlich mit einem professionellen Management, um ein Maximum an Rendite herauszuholen. Um nichts anderes geht es. Und dann sagt er weiter, dass er genau das, was gebraucht werde. Genau, es braucht ein professionelles Management, die Maximalrendite, die man aus diesen Institutionen, aus diesen Einrichtungen rausziehen kann. Und da ist es wenig interessant, sich dann mittel- und langfristig auch an ethisch-moralische Prinzipien zu halten, weil es geht um ein professionelles Management. Das ist jetzt auch mal alle kapieren. Gutachten zeigten zudem, dass Investoren MVZ keine Gefahr für die Qualität oder Wirtschaftlichkeit der Versorgung darstellten. Ja, da stelle ich mir die Frage, wer hat diese Gutachten in Auftrag gegeben, wer hat sie bezahlt und wer hat sie dann letztlich auch durchgeführt? Wie wurde Qualität bewertet und wie wurde die Wirtschaftlichkeit bewertet? Wer hängt da von KZV oder von KV mit drin? Wer hat da seine Pöstchen in vielleicht einem Vorstand dieses MVZ? Ist da mit als Investor sogar vielleicht noch mit drin? Also es sind alles Dinge, die darauf hindeuten, dass es quasi mehr und mehr in Richtung Ambulatorien, Polikliniken hinausläuft, was heute MVZ heißt, um nicht dieses alte Label zu benutzen, was es da früher mal gab. Und dann dieser Prof plädierte auch dafür, die ärztlichen Leiter in MVZ zu stärken. Ja, so sieht's aus. Das sind die Zukunftsaussichten. Und dann kommt also hier irgendwie aus Bayern eine KZBV und fordert ein wirksames MVZ-Gesetz. Naja, diese drei Figuren, die hier auf dem Bild zu sehen sind, die werden also quasi schon mit ihrer Forderung bei unserem Gesundheitsminister Darsteller mächtig Eindruck schinden. Und die werden natürlich letztlich durchsetzen, dass es da ein entsprechendes Gesetz gibt. Die sagen ja selber, die Folgen des Konzentrationsprozesses sind bereits massiv spürbar. Ja, und sie sind auch deswegen spürbar, weil ihr und eure Kollegen in den einzelnen Ländern nie was unternommen habt, weil ihr einfach nur Sprüche klopft, weil ihr eure monatlichen Saläre kassiert, eure Sozialleistungen bekommt und alles, was dazugehört. Und letztlich die einzelnen Zahnärzte vor Ort euch genauso egal sind wie dem Lauterbach irgendwelche Gesundheit von Patienten, wie wir es jetzt beispielsweise aus den freigegebenen Dokumenten vom RKI sehen und mit dem, was da im Hintergrund auch politischer Natur gelaufen ist. Also es ist denen im Prinzip egal, sie kennen die Probleme, sie wissen um die Probleme und sie hängen so tief im Hintern der Politik drin, dass sie nicht irgendetwas wirksam unternehmen werden, um die Dinge zu ändern. Ja, so sieht's aus. Das soll's mal für heute gewesen sein. Meine kleine Kritik an dem, was da im Gesundheitswesen in Deutschland und europaweit läuft. Die Dinge spitzen sich mehr und mehr zu. Die ganze Spirale dreht sich immer schneller. Wie gesagt, beim nächsten Mal dann geht's los. Was muss ich machen, wenn ich eine Praxis gründen oder übernehmen will? Schon auch ein bisschen jenseits dessen, was man da so liest. Man braucht einen Steuerberater, man braucht einen Rechtsanwalt, tralala. Ja, ist irgendwo wichtig, aber es sind nicht die entscheidenden Dinge, auf die es ankommt. Da gibt es wesentlich wichtigere Dinge, die man im Vorfeld beachten, planen und auch für sich selber klar im Kopf haben sollte. Und ansonsten sage ich jetzt an dieser Stelle mal frohe Ostern. Genießt die Zeit, entspannt ein wenig, wenn es geht. Und ich sage danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit. Und unten unter dem Podcast kann man seine Meinung oder Kritiken oder Fragen oder was auch immer anbringen. Genauso auf Foreign Dentist natürlich. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert und haut ruhig mal ein Like rein. Danke für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.